Also, wenn deine Waschmaschine streikt, ne, und du schlägst das Handbuch auf, dann, also dann erwartest du ja irgendwie klare Antworten.
Ja, absolut. Man will halt einfach die Lösung.
Genau, du suchst diesen Fehlercode auf dem Display, blätterst zur Seite und zack, da steht die exakte Lösung. Ursache und Wirkung, Problem erkannt, Problem gebannt.
Schön wär's, ja?
Richtig. Und genau mit dieser ja fast schon kindlichen Erwartung von absoluter Klarheit öffnen unzählige Menschen in massiven Lebenskrisen eines der ältesten Bücher der Weltgeschichte.
Das Buch Hiob.
Exakt. Sie lesen Hiob und suchen quasi das ultimative Handbuch für menschliches Leid. Sie wollen wissen, warum passiert mir das?
Und sie werden meistens bitter enttäuscht.
Ja, total. Weil was sie finden, ist ein linguistisches Labyrinth. Ein Text, den wir laut der modernen Forschung seit echt 2000 Jahren systematisch falsch lesen.
Die Frustration, die viele am Ende von Hiob empfinden, ist ja fast schon legendär.
Oh ja, das höre ich ständig.
Und das liegt schlichtweg daran, dass wir mit völlig falschen literarischen und theologischen Erwartungen an diesen antiken Text herangehen. Wir zwingen dem einfach unsere modernen Kategorien auf.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Um dieses jahrtausendealte Missverständnis heute in unserer Entdeckungsreise wirklich mal zu klären, schauen wir uns die Arbeit von Dr. John Walton an.
Ein brillanter Gelehrter, ja.
Definitiv. Er lehrt Altes Testament am Wheaton College, war davor ewig am Moody Bible Institute und hat seinen Doktortitel vom Hebrew Union College.
Man muss dazu sagen, Walton ist ein absoluter Textmensch, also ein richtiger Textguy.
Genau, er analysiert diese antike nahöstliche Literatur echt in der Originalform. Er stülpt da keine modernen theologischen Konzepte drüber, bevor er nicht verstanden hat, wie die Sprache damals überhaupt funktioniert hat.
Richtig. Und das Verrückte ist ja, das fängt gar nicht bei der Philosophie an, sondern bei einem massiven sprachlichen Problem.
Wie meinst du das?
Naja, die Sprache ist die allererste Hürde, über die fast jeder stolpert, der das Buch nicht im Original liest.
Also im Hebräischen.
Genau. Das Buch Hiob enthält das mit Abstand am schwersten zu übersetzende Hebräisch im gesamten Alten Testament.
Echt? Das wusste ich gar nicht, dass das so heraussticht.
Oh ja. Wir sprechen hier von unzähligen sogenannten Hapax Legomena.
Das musst du kurz erklären für alle, die kein Altgriechisch können.
Klar, das sind Wörter, die in der gesamten hebräischen Bibel nur ein einziges Mal vorkommen.
Wow, okay. Nur ein einziges Mal?
Ja. Du hast also überhaupt keine Vergleichstexte, um ihre Bedeutung irgendwie aus dem Kontext von anderen Büchern abzuleiten.
Das ist ja ein Albtraum für Übersetzer.
Absolut. Und dazu kommt noch eine extrem ungewöhnliche, ja, hochkomplexe Syntax, die sich fast schon gegen einen flüssigen Lesefluss wehrt.
Aber da muss ich jetzt mal direkt kritisch einhaken.
Gerne.
Also, wenn ein Text dermaßen voller isolierter, seltsamer Vokabeln steckt und syntaktisch so extrem holpert, liegt da nicht der Verdacht viel näher, dass der über die Jahrtausende einfach katastrophal überliefert wurde?
Das ist ein klassischer Einwand, ja.
Stell dir vor, du liest Shakespeare und die Hälfte der Vokabeln stammt aus einem völlig isolierten Dialekt. Viele Gelehrte behaupten doch, Hiob sei so ein literarischer Flickenteppich.
Die berühmte Patchwork-Theorie.
Genau. Ein Patchwork-Text, bei dem im Laufe der Zeit verschiedene Leute einfach ihre eigenen Schriften zusammengeklebt haben. Deswegen fühlt sich das so fremd an. Warum glaubt Walton, dass das kein historischer Unfall ist?
Das Faszinierende hieran ist, dass Walton sich strikt weigert, strukturelle Komplexität mit Kompositionsinkompetenz zu verwechseln.
Okay, das musst du genauer erklären.
Er demontiert diese Patchwork-Theorie, indem er zeigt, wie dieser Text eigentlich aufgebaut ist. In dieser vermeintlichen sprachlichen Wildnis verbergen sich nämlich hochgradig bewusste, symmetrische Strukturen.
Also ist das Chaos eigentlich geplant?
Exakt. Wir finden im hebräischen Original sogenannte Chiasmen.
Chiasmen?
Das sind ganz komplexe Überkreuzstellungen in der Poesie. Stell dir das vor wie ein Spiegelkabinett. Das Ende eines Abschnitts spiegelt den Anfang perfekt wider.
Ah, krass.
Und wenn du ein Buch aus zufälligen Fragmenten zusammenflickst, ne, dann entsteht niemals so eine mathematische Symmetrie.
Das stimmt, das geht eigentlich gar nicht aus Versehen.
Genau. Walton sagt, das schwierige Vokabular ist kein Unfall, sondern ein rhetorisches Werkzeug.
Ein Werkzeug wofür? Um uns zu ärgern?
Nein, nein, es zwingt den Leser, das Tempo radikal zu drosseln. Es fungiert wie so eine literarische Bremse.
Oh, wow.
Ja, das signalisiert quasi, hey, das hier ist kein leichter Lesestoff, du musst echt jedes einzelne Wort wiegen. Für Wolten ist Hiob ein zutiefst kohärentes, ja, meisterhaft konstruiertes Kunstwerk.
Wahnsinn. Also das verändert die Perspektive komplett, wenn man das so sieht.
Total, oder?
Ja.
Weil wenn wir akzeptieren, dass jedes Wort bewusst gewählt ist, dann müssen wir ja auch die ganze Geschichte völlig neu bewerten. Und genau da setzt Waltons Analyse an. Er kippt nämlich die allererste große Erwartungshaltung, die wir an die Hauptfigur haben.
Also an Hiob selbst.
Richtig. Hiob durchlebt furchtbare Prüfungen. Er verliert seine Kinder, seinen ganzen Besitz, seine Gesundheit, alles weg.
Ja, und man denkt sofort, warum wird der Mann so bestraft?
Genau. Aber Walton sagt sehr provokant, Hiob steht überhaupt nicht vor Gericht.
Moment mal. Er steht nicht vor Gericht?
Der englische Begriff, den Walton nutzt, bringt es perfekt auf den Punkt. Er sagt, Hiob hat Trials, aber er ist not on trial.
Er erlebt Prüfungen, ist aber kein Angeklagter.
Ganz genau. Das kolossale Missverständnis entsteht paradoxerweise dadurch, dass Hiob selbst die Situation völlig falsch einschätzt.
Ah, Hiob denkt, er ist der Angeklagte.
Ja, er ist zutiefst davon überzeugt, dass er in so einem kosmischen Strafprozess sitzt und der Angeklagte ist. Er durchsucht sein ganzes Leben nach irgendeinem geheimen Fehlverhalten.
Er versucht dann ja aber im Laufe seiner langen Monologe irgendwie die Taktik zu wechseln, oder?
Ja, sehr gut beobachtet.
Er merkt ja, okay, als Angeklagter in einem Strafprozess komme ich nicht weiter, weil ich schlichtweg nichts verbrochen habe.
Richtig. Er ist ja unschuldig.
Also versucht er, das Ganze in so einen Zivilprozess umzuwandeln. Er tritt plötzlich selbst als Kläger auf und sagt, mir wird hier gewaltiges Unrecht angetan. Ich verklage jetzt die höchste Instanz auf eine Erklärung.
Und das Tragische ist?
In beiden Rollen liegt er völlig falsch.
Echt jetzt?
Ja.
Die Ironie des Buches ist, dass Hiob niemals herausfindet, welche Rolle er wirklich spielt. Wir als Leser wissen es.
Weil wir den Prolog gelesen haben?
Ganz genau. Wir lesen in den allerersten Versen der Rahmenhandlung, wie die höchste Instanz, also Gott, Hiob als absolut untadelig beschreibt.
Er ist quasi schon entlastet, bevor es losgeht.
Exakt. Hiob ist nicht der Angeklagte. Und er ist auch nicht der Kläger.
Sondern?
In der himmlischen Gerichtsverhandlung, die da im Hintergrund abläuft, ist Hiob in Wirklichkeit der Hauptzeuge der Verteidigung.
Oh wow, hier wird es wirklich interessant.
Nicht wahr?
Lass uns das mal in unsere heutige Welt übersetzen, ohne dass es jetzt zu sehr nach so einem Hollywood-Actionfilm klingt.
Ich bin gespannt.
Das ist eher so, stell dir vor, du bist ein kleiner Buchhalter in einer Filiale.
Mhm.
Und plötzlich gibt es einen gigantischen, völlig undurchsichtigen Wirtschaftsprozess gegen das multinationale Unternehmen, für das du arbeitest.
Okay, ja.
Du wirst von Ermittlern in die Mangel genommen, dein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Du verlierst alles. Und du denkst, oh mein Gott, die wollen mich ins Gefängnis stecken, ich bin der Angeklagte.
Aber in Wahrheit?
Genau, in Wahrheit versucht die Staatsanwaltschaft nur, durch den Druck auf dich an den eigentlichen CEO heranzukommen. Du bist nur ein Zeuge, ein Instrument in einem viel größeren Verfahren, von dem du null Ahnung hast.
Das ist eine fantastische Analogie für die juristische Dynamik von diesem Text. Hiob wird in den Zeugenstand gerufen, ohne es überhaupt zu wissen. Er spürt nur diesen brutalen Druck des Kreuzverhörs in Form seines eigenen Leidens.
Das ist echt heftig. Aber das zwingt uns ja unmittelbar zu einer riesigen Frage.
Nämlich?
Wenn Hiob nur der Zeuge der Verteidigung ist, wer oder was sitzt denn dann da eigentlich auf der Anklagebank? Wer wird in diesem Buch verteidigt?
Tja, und da sind wir beim Kern des Problems.
Wir rutschen da ja direkt in das klassische Problem der Theodizee rein, also diese philosophische Frage. Wie kann ein gerechter Gott das Leiden von einem völlig unschuldigen Menschen zulassen?
Und die meisten Leser gehen fest davon aus, dass Hiob genau deshalb geschrieben wurde, um die Gerechtigkeit Gottes zu verteidigen.
Ja, logisch.
Aber genau an diesem Punkt bricht Walton echt hart mit der vorherrschenden theologischen Tradition.
Was sagt er stattdessen?
Das Buch Hiob ist kein Buch über Gerechtigkeit.
Was?
Überhaupt nicht.
Nein.
Nein. Als Gott ganz am Ende des Buches aus dem Sturm heraus zu Hiob spricht, da rechtfertigt er sich mit keinem einzigen Wort. Er geht auf das ganze Thema Gerechtigkeit überhaupt nicht ein.
Das ist ja eigentlich total unbefriedigend für uns Leser.
Ja, aber überleg mal. Wenn das Buch die Gerechtigkeit Gottes verteidigen wollte, dann wäre das Ende doch ein komplettes literarisches Desaster, weil das Thema komplett verfehlt wird.
Stinkt, der Autor würde ja sein eigenes Ziel sabotieren. Aber wir hängen einfach so sehr an diesem Konzept, wenn wir Leid sehen, ist unser erster Reflex doch immer, das ist nicht gerecht.
Absolut, das ist sehr menschlich.
Warum ist es dann so problematisch, Hiob durch diese Gerechtigkeitsbrille zu lesen?
Weil wir dadurch, ohne es zu merken, schwerwiegende theologische Fehler begehen.
Inwiefern?
Wenn wir verlangen, dass Gott gerecht handelt, dann machen wir Gerechtigkeit zu einem unabhängigen, externen Maßstab. In der Philosophie nennt man das Kontingenz.
Okay, das heißt?
Wir behandeln Gerechtigkeit wie so ein kosmisches Gesetzbuch, dem sich selbst Gott unterwerfen muss.
Ah, wie der CEO in meiner Analogie vorhin. Der muss sich ja auch an die Gesetze der Regierung halten.
Exakt. Und wenn Gott sich an eine externe Gerechtigkeit halten müsste, dann wäre diese Gerechtigkeit ja mächtiger und größer als Gott selbst.
Verstehe. Er wäre dann nicht mehr die höchste Instanz.
Richtig. Nach altorientalischem und auch biblischem Verständnis ist Gott aber nicht kontingent. Wahre Gerechtigkeit fließt aus seinem Wesen heraus, er muss sich ihr nicht irgendwie anpassen.
Das ist philosophisch total schlüssig, aber selbst wenn wir diesen Knoten lösen, bleibt doch ein sehr praktisches Problem, wenn wir nach Gerechtigkeit rufen.
Oh ja. Und Walton illustriert das hervorragend mit der Dynamik von so einem echten Geschworenenprozess.
Ah, die Geschworenenanalogie. Die öffnet einem wirklich die Augen für unsere eigene Begrenztheit.
Ja, stell dir einfach mal einen hochkarätigen Mordprozess vor, der wochenlang überall in den Schlagzeilen ist.
Kenn ich, liest man ja ständig.
Du liest die Artikel, du schaust Nachrichten und du bildest dir eine ganz feste Meinung darüber, was jetzt das gerechte Urteil wäre.
Man denkt, man weiß genau Bescheid.
Genau. Aber am Ende entscheidet die Jury. Und oft ist die Öffentlichkeit total empört über das Urteil. Warum?
Weil wir nicht im Gerichtssaal saßen?
Richtig. Die Jury hat hunderte von Beweisen, forensischen Analysen und Zeugenaussagen gesehen, die der Öffentlichkeit niemals zugänglich gemacht wurden.
Das heißt, Gerechtigkeit kann man nur beurteilen, wenn man alle Akten kennt.
Exakt. Und wir als Menschen haben in Bezug auf das Universum niemals alle Informationen. Niemals. Wir kennen nie alle Variablen oder alle Konsequenzen einer einzigen Handlung über die Jahrhunderte hinweg.
Wir haben quasi nicht die Sicherheitsfreigabe für die Akten des Universums.
Sehr schön gesagt, ja.
Also was bedeutet das alles? Wir können Gottes Gerechtigkeit schlichtweg nicht bewerten, weil wir immer nur diesen winzigen, winzigen Ausschnitt der Realität wahrnehmen.
Genau, so ist es.
Das ist einerseits ja sehr befreiend, finde ich. Ich muss jetzt nicht mehr den kosmischen Richter spielen.
Das nimmt viel Druck raus.
Andererseits lässt uns das als Leser ja erst einmal völlig im Regen stehen. Wenn mir das Buch nicht erklärt, warum ein gerechter Gott Leid zulässt, was ist denn dann überhaupt der Sinn des Ganzen? Was verteidigt das Buch denn, wenn nicht die Gerechtigkeit?
Es verteidigt die unbegreifliche Weisheit Gottes.
Die Weisheit?
Das ist der fundamentale Paradigmenwechsel, den Walton fordert. Das Buch Hiob gehört zur alttestamentlichen Weisheitsliteratur. Es will uns zeigen, dass Gott die gesamte komplexe Maschinerie des Kosmos mit einer Weisheit lenkt, die unsere Fassungskraft einfach komplett übersteigt.
Da stellt sich mir direkt die Frage nach der praktischen Anwendung für dich und mich heute.
Klar, was bringt uns das im Alltag?
Genau. Wenn die Gerechtigkeitsfrage völlig vom Tisch ist und das Buch mir nicht antwortet, warum ich leide, wozu dient es mir dann in meinen absolut dunkelsten Stunden?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Um das zu beantworten, müssen wir verstehen, worum es im Kern eigentlich nicht geht. Das Buch handelt nämlich weit weniger von Hiob, als wir immer denken.
Sondern?
Es handelt vielmehr von Gott. Hiob wird ja oft als so dieses perfekte Geduldsvorbild stilisiert. So nach dem Motto, Hiobs Botschaften geduldig ertragen.
Ja, der Typ, der einfach stoisch alles hinnimmt.
Aber wer den Text wirklich liest, der sieht einen Mann, der massiv schwankt. Hiob klagt an, er wird unfassbar wütend, er verflucht den Tag seiner Geburt, er fordert Gott fast schon arrogant heraus.
Er ist also gar nicht diese moralische Schablone, die man uns oft in der Sonntagsschule verkauft hat.
Überhaupt nicht. Das Buch lehrt uns nicht, warum wir leiden. Es lehrt uns, wie wir über Gott denken sollen, wenn wir leiden.
Das ist der springende Punkt. Welche Haltung nehme ich ein?
Ganz genau.
Und da kommt ja die Rolle von Hiobs Freunden ins Spiel.
Oh ja, die drei Freunde.
Wir neigen ja echt dazu, Eliphas, Bildad und Zophar einfach als so nervige Statisten abzutun, die nur ewig lange Reden schwingen und rumnerven.
Das tun sie ja auch, aber sie haben eine Funktion.
Eben, sie verkörpern eigentlich exakt die theologische Haltung, die in uns allen steckt. Die Haltung, die das Buch eigentlich komplett zerstören will.
Ja, die Freunde vertreten das, was Walton so unglaublich treffend die Verkaufsautomatentheologie nennt.
Verkaufsautomatentheologie, das Wort allein ist schon genial.
Es beschreibt eine rein transaktionale Weltanschauung. In dieser Vorstellung ist Gott wie ein riesiger Automat. Du wirfst oben die Münze deines guten moralischen Verhaltens ein und unten fällt eine Dose Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit heraus.
Und wenn jemand leidet, wie Hiob da auf seinem Aschehaufen, dann ist die Logik der Freunde völlig zwingend.
Weil der Automat unfehlbar ist.
Genau. Wenn du keine Dose Wohlstand rausbekommst, dann hast du offensichtlich die falsche Münze eingeworfen.
Du musst gesündigt haben. Du hast einen Fehler gemacht.
Gestehe ihn einfach ein. Wirf eine neue, gute Münze ein und Gott gibt dir deinen Reichtum zurück.
Das ist ein Zynismus eigentlich kaum zu überbieten, oder?
Das ist furchtbar. Aber es ist exakt das, was wir heute noch so oft sehen. Sei es im sogenannten Wohlstandsevangelium oder auch einfach in diesem Karma-Gedanken.
Wenn es dir schlecht geht, bist du selbst schuld.
Richtig. Und genau diese transaktionale Denkweise ist ja eigentlich der Gegenstand von dieser kosmischen Wette ganz am Anfang des Buches.
Ja, absolut. Der Widersacher stellt Gott eine brillante psychologische Frage. Er fragt, dient Hiob dir umsonst?
Er behauptet quasi, Hiobs Rechtschaffenheit ist gar nicht echt.
Genau, er sagt, Hiob verhält sich nur deshalb so moralisch einwandfrei, weil der Verkaufsautomat für ihn so hervorragend funktioniert.
Es ist kein Glaube, es ist ein knallhartes Geschäft für ihn.
Exakt.
Leid fungiert in diesem Buch also als eine Art Detektor für unsere wahren Motive.
Schön gesagt. Es testet, ob unsere Integrität wirklich echt ist oder eben nur ein egoistischer Deal.
Wenn der Verkaufsautomat klemmt, wenn wir alles vermeintlich richtig machen und trotzdem bricht Krankheit, Verlust oder Schmerz in unser Leben ein, bleiben wir dann loyal zu Gott, einfach weil er Gott ist?
Oder wenden wir uns ab, weil der Dienstleister seinen Vertrag nicht erfüllt hat?
Das ist echt tief.
Und genau an diesem Bruchpunkt verlangt das Buch Hiob keine Theologieanalyse von uns, sondern etwas viel Schwierigeres. Vertrauen.
Vertrauen? Nicht antworten.
Ja. Wir fordern in Krisen oft lauthals Antworten. Aber Walton macht deutlich, wer alle Antworten hat, der braucht gar kein Vertrauen mehr.
Stimmt. Wenn ich die exakte Blaupause des Universums kenne
und weiß, dass mein heutiges Leid in 3 Jahren zu einem exakt messbaren Vorteil führt, ja?
Dann handle ich ja aus purem Wissen, nicht aus Vertrauen.
Vertrauen ist per Definition unsere Reaktion auf unsere eigene Unwissenheit. Vertrauen existiert nur dort, wo es eben Nebel gibt und uns die Antworten fehlen.
Wahnsinn! Wir gehen also in dieses Buch mit dem Wunsch nach dem Handbuch, das uns erklärt, wie wir den Fehlercode unserer Waschmaschine reparieren.
Und wir kommen heraus mit der Erkenntnis, dass wir überhaupt nicht wissen, wie die Waschmaschine überhaupt gebaut wurde.
Ja. Wir müssen aber darauf vertrauen, dass der Ingenieur weiß, was er tut.
Besser kann man es sich zusammenfassen.
Lass uns diese tiefgreifenden Erkenntnisse unserer heutigen Entdeckungsreise noch einmal bündeln. Für alle, die jetzt vielleicht noch etwas verarbeiten müssen.
Sehr gerne.
Das Buch Hiob ist kein hastig zusammengestückeltes Patchwork, sondern ein literarisches Meisterwerk, dessen Komplexität uns zwingt, genauer hinzusehen. Hiob ist nicht der Angeklagte, sondern der unwissende Zeuge in einem Prozess, den er nicht versteht.
Absolut richtig.
Das Buch versucht nicht, die Gerechtigkeit Gottes vor unseren menschlichen Maßstäben zu rechtfertigen, denn dafür fehlt uns schlicht die Akteneinsicht. Es verweist uns stattdessen auf seine übergeordnete Weisheit.
Und vor allem, es zertrümmert unsere bequeme Verkaufsautomatentheologie.
Genau. Es entlarvt unsere transaktionale Frömmigkeit und lädt uns ein, in der Unwissenheit des Leids echt zu vertrauen, anstatt Antworten zu erzwingen.
Weißt du, diese Perspektive ist in unserer modernen Zeit vielleicht relevanter denn je.
Wie meinst du das?
Wir leben heute in einem Zeitalter der totalen Informationsverfügbarkeit. Wir sind es ja gewohnt, jedes noch so kleine Phänomen sofort googeln zu können.
Stimmt. Wir dulden keine Unwissenheit mehr.
Wir fordern für jede persönliche, gesellschaftliche oder globale Krise sofortige Erklärungen und natürlich auch Schuldige. Wir wollen die totale Kontrolle.
Und Hiob.
Das Buch Hiob ist wie ein antikes Gegenmittel gegen genau diesen Kontrollwahn. Es gibt uns quasi die Erlaubnis, an unsere Grenzen zu stoßen, mal keine Erklärungen zu haben und trotzdem nicht in Zynismus oder totale Verzweiflung abzugleiten.
Das ist ein unfassbar starker Gedanke. Bevor wir diese Entdeckungsreise heute endgültig abschließen, möchte ich dir, unserem Zuhörer, noch einen provokanten Gedanken mit in den Alltag geben, der auf unserer Diskussion aufbaut.
Oh, da bin ich jetzt aber auch gespannt.
Wir haben heute intensiv darüber gesprochen, dass Hiobs Integrität durch massiven Verlust getestet wurde. Der Widersacher wollte ja beweisen, dass Hiob Gott nur wegen des Wohlstands liebt und ihn sofort fallen lässt, sobald es Leid kommt.
Richtig.
Aber lass uns diese Prämisse doch mal auf unsere moderne westliche Gesellschaft übertragen.
Okay.
Wir leben in einer Zeit, die ja historisch betrachtet von unfassbarem Überfluss, toller medizinischer Versorgung und maximaler Bequemlichkeit geprägt ist.
Das ist so, ja.
Könnte es nicht vielleicht sein, dass andauernder, ununterbrochener Wohlstand ein noch viel subtilerer und gefährlicherer Test für unsere Motive ist als das Leid?
Wow.
Wenn der Verkaufsautomat jeden Tag absolut zuverlässig und geräuschlos unseren Komfort ausspuckt, vergessen wir dann nicht viel schneller, dass es überhaupt einen Konstrukteur gibt?
Das ist ein sehr unbequemer, aber extrem wichtiger Punkt.
Verfallen wir dann nicht in die arrogante Illusion, wir hätten die volle Kontrolle und bräuchten keine Weisheit mehr außerhalb von uns selbst? Vielleicht ist ja die Abwesenheit von Leid manchmal der allerhärteste Test für echten Glauben.
Ein fantastischer Gedanke.
Ein Gedanke zum Kauen für die kommenden Tage. Wenn das nächste Mal dein Lebenshandbuch keine einfachen Fehlercodes mehr ausspuckt, denk an Hiob.
Nicht als den geduldigen Dulder.
Sondern als den Zeugen, der lernen musste, der Weisheit mitten im Sturm zu vertrauen. Vielen Dank, dass du dich heute wieder mit uns auf diese intellektuelle Tiefe eingelassen hast. Bis zur nächsten Entdeckungsreise.